ARD Sounds.
Bekommt Deutschland erstmals einen Ministerpräsidenten der AfD aus einem rechtsextremen Landesverband? Die Antwort darauf bekommen wir in 3 Wochen, wenn Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag gewählt hat. Und schon jetzt zeichnet sich ab, die AfD braucht dafür nicht unbedingt die absolute Mehrheit. Sollte das BSW nämlich in den Landtag kommen, will die Partei von Sarah Wagenknecht einen AfD-Ministerpräsidenten zumindest nicht verhindern.
Ja, ich halte ja diese ganze Brandmauer-Rhetorik für völlig bescheuert.
Hey, hier ist der Berlin-Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Sally Kaya. Wir zeichnen diese Folge am Montagmittag auf. Und diesmal schauen wir in den Osten der Republik und darauf, wie die Bundesparteien auf den letzten Metern des Wahlkampfes in Sachsen-Anhalt mitmischen. Und das mache ich nicht alleine. Nein, das mache ich mit den beiden Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Frank Eichmann, hallo Frank.
Hallo.
Und Demian von Osten ist da. Hi.
Hallo.
Lass uns mal erstmal auf die Ausgangslage schauen, also auf die aktuellen Umfragen. Infratest sieht die AfD bei 41%, die CDU bei 24, die Linke bei 13, die SPD bei 7, die Grünen bei 5 und das BSW bei 4%. Wobei andere Umfragen sehen die Grünen draußen, das BSW drin. Was glaubt ihr denn, könnte die AfD die absolute Mehrheit erreichen, Demian?
Also mein Geschichtslehrer hat immer gesagt, wer glauben will, soll in die Kirche gehen. Deswegen, ich glaube, wir müssen uns einfach die realistischen Szenarien anschauen. Und es gibt 2 Szenarien, die besonders realistisch sind. Das ist entweder eine absolute Mehrheit für die AfD. Das ist ein realistisches Szenario. Niemand kann heute verlässlich sagen, das wird kommen oder das wird nicht kommen. Und das zweite realistische Szenario ist, dass die AfD zwar stärkste Partei wird, aber nicht die absolute Mehrheit hat. Das hängt vor allen Dingen davon ab, wie viele Parteien es in den Landtag schaffen. Es gibt mehrere Parteien, die um die 5%-Hürde sind und jetzt in Umfragen stehen. Und das wird die große Frage sein. Je weniger Parteien im Landtag sind, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die AfD eine absolute Mehrheit schaffen könnte.
Um nochmal auf den gleichen Stand zu kommen, absolute Mehrheit heißt was?
Absolute Mehrheit der Sitze im Landtag. Und es gibt ja die 5%-Hürde. Das heißt, Parteien, die weniger als 5% haben, die bekommen keinen Sitz im Landtag. Dadurch können bestimmte Stimmen entfallen sozusagen. Also die werden zwar mitgezählt, aber sie haben keine Auswirkung darauf, dass eine Partei dann auch Sitze im Landtag bekommt. Und davon hängt eben ab, wie viele Parteien am Ende im Landtag sind. Und davon hängt auch ab, wie viele Sitze im Landtag reichen, um eine absolute Mehrheit zu haben.
Okay. Du hast ja gerade diese Umfrage vorgelesen von Infratest DIMAP. Und selbst wenn man die mal nimmt, kommt man darauf, das sind ja nur 94% der Stimmen. Das heißt, da fehlen schon mal 6%. Jetzt nehmen wir mal an, die Grünen kommen nicht rein, das BSW kommt nicht rein, die sind beide so um die 5%. 10 weitere Prozentpunkte, die da fehlen. Bei der SPD, die ist zurzeit drin, aber auch die könnte rausfallen und dann wären wir bei 84% der Wählerstimmen, die wirklich zählen. Und so kommt man dann darauf, dass du letztlich mit 41, 42, 43% die absolute Mehrheit im Landtag holen kannst. Und das ist übrigens gar nichts so Seltenes. Wir haben das auch in anderen Bundesländern schon so gehabt. Und wie knapp das alles ist, zeigt zum Beispiel auch das BSW, das ja ganz knapp an der Bundestagswahl gescheitert ist mit 4,98%. Da fehlten 9.200 Stimmen. Wären die drin gewesen, dann hätte es keine rot-schwarze Koalition, die uns jetzt regiert, gegeben, weil diese 5% gereicht hätten, dass wir völlig neue Mehrheitsverhältnisse bekommen. Also es ist wirklich entscheidend, ob diese kleinen Parteien den Einzug halten. Dann eher unwahrscheinlich, dass die AfD eine absolute Mehrheit hat. Fliegen sie raus. Und man kann letztlich sagen, je mehr, desto wahrscheinlicher, dass es zu dieser absoluten Mehrheit für die AfD kommen wird.
Und immer wieder wichtig zu sagen, es sind Umfragen. Es kann sich in den letzten Wochen bis zur Wahl immer noch etwas ändern. Die Menschen entscheiden sich kurzfristig oder viele entscheiden sich immer mehr kurzfristiger als in früheren Zeiten. Das heißt, es ist auch schwer vorherzusagen.
Das BSW könnte ja auch, obwohl gar nicht sicher ist, ob sie reinkommen, eine wichtige Rolle spielen. Hören wir mal, was Sarah Wagenknecht, die Parteigründerin, sagt. Das ist jetzt zwar schon vom Februar, ist aber immer noch aktuell.
Man kann eine Partei, die so stark ist und im Osten teilweise jetzt 30-40% Ergebnisse in Umfragen hat, nicht einfach ignorieren und an den Rand drängen. Das ist absurd. Und man macht sie übrigens auch immer stärker dadurch.
Findet ihr, sie hat da einen Punkt mit dem, was sie sagt?
Also sie sagt zwar Partei, aber es geht natürlich um die Menschen, die dahinter stehen. 40% oder 41%. Das sind also alles Menschen, die mit teilnehmen in dem demokratischen Prozess. Und deswegen würde ich sagen, da hat sie einen Punkt, dass das natürlich Wählerstimmen sind, die sich wünschen, dass ihre Stimme Berücksichtigung findet.
Auf der anderen Seite ist es natürlich die Entscheidung der jeweiligen Parteien, mit wem sie koalieren können, wollen nach der Wahl. Und es gibt eben diese Brandmauer. Die AfD ist in Sachsen-Anhalt vom Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft worden. Und deshalb argumentieren die Parteien, das ist eine Entscheidung gegen diese Partei, nicht gegen die Menschen. Wählen kann ich ja letztlich, wen ich will. Aber insofern ist die Antwort auf deine Frage ein klassisches Jein. Mhm. Natürlich muss man diese Menschen irgendwie versuchen, in den demokratischen Diskurs zu bekommen. Aber es gibt keine Pflicht der Parteien, mit der AfD zusammenzugehen, der anderen Parteien. Letztlich ist das, was wir heute vermuten. Mal angenommen, es wird eine Minderheitsregierung geben, dann werden da ganz neue Debatten darum geführt werden. Und hier hat das BSW so ein interessantes Alleinstellungsmerkmal, das dieses Bündnis Sahra Wagenknecht für sich gefunden hat, nämlich diesen interessanten Gedanken, alles hängt von uns ab. Wir haben da eine Idee, wie man künftig Regierung in Sachsen-Anhalt bilden kann und danach vielleicht auch in anderen Ostländern, in denen es auch sehr knapp ist. Und deswegen braucht es uns. Das heißt, das ist im Grunde ein Argument, das auch sicherstellen soll, wählt uns mindestens die 50.000, die man braucht für die 5% ungefähr, damit wir dann die wichtigen Entscheidungen treffen können. Und dann wäre die Brandmauer, wie man sie heute kennt, womöglich Geschichte.
Wir alle sprechen von der Brandmauer, aber funktioniert sie in euren Augen noch, Demian?
Also es ist, glaube ich, immer eine Frage, wie man die Brandmauer definiert. Es gibt ja viele Beispiele auf kommunaler Ebene, auf niedrigeren Ebenen in Deutschland, wo ohnehin schon längst gesprochen wird, auch mit der AfD. Und es gibt einige Politiker, die auch immer wieder sagen, sie funktioniert eigentlich nicht. Und deren Argument ist, dass die AfD ja immer stärker geworden ist. Das heißt, die Ausgrenzung, die man eigentlich erreichen wollte, hat nicht funktioniert. Und ich glaube, für sehr viele Wählerinnen und Wähler ist nicht verständlich und deswegen für die anderen Politiker ganz schwer vermittelbar, warum darf ich eine Partei wählen, wenn ich sie eigentlich nicht wählen sollte. Also entweder müsste sie verboten sein, wenn sie wirklich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland ist, dann dürfte ich sie gar nicht wählen können. Mhm. Aber ihr sagt mir, ich soll sie nicht wählen, sie steht aber auf dem Wahlzettel, also kann ich das doch machen. Das ist nicht vermittelbar und da würde ich auch einen Vorwurf den anderen Parteien machen, dass sie diesen Widerspruch nicht schaffen aufzulösen. Und vielleicht trägt auch das dazu bei, dass immer mehr Menschen sagen, ja, wenn sie doch erlaubt ist, dann darf ich sie wählen, denn deren Inhalte gefallen mir vielleicht.
Andererseits ist Brandmauer nicht Brandmauer. Das gilt in Landtagssituationen, also bei Landesregierungen, im Bund ja sowieso. Aber schaut man sich so Kommunalparlamente ein, in einzelnen Entscheidungen, da gibt es eine Zusammenarbeit. Da lässt sich das auch gar nicht vermeiden. Wenn du um Sachfragen, um die Kita, um die Straße oder so ringst, da kannst du nicht sagen, ich lasse das jetzt mal sein, weil die AfD vernünftigerweise mit mir stimmt. Also das passiert, aber eben eine Brandmauer politisch der Parteien, die hat bis heute Bestand.
Gibt es eine nicht so schwierige Antwort darauf, warum man die AfD nicht einfach verbieten kann?
Ja, die gibt es in der Tat. Also es ist derzeit noch nicht festgestellt, das liegt noch vor Gericht, ob man die AfD insgesamt als gesichert rechtsextremistisch einstufen kann. Die AfD hat dagegen geklagt, das ist noch anhängig. Man müsste und das führt jetzt weg von Sachsen-Anhalt, das wäre ein Verbot auf Bundesebene, der Bundestag, der Bundesrat, also die Länderkammer oder die Bundesregierung. Eine dieser drei müsste sagen, wir beginnen jetzt dieses Verbotsverfahren. Das würde dann vor dem Bundesverfassungsgericht geführt werden. Und kurz gesagt, das würde sehr, sehr lange dauern. Das letzte Mal erfolgreich vor über 70 Jahren. Und bis das Bundesverfassungsgericht ein Urteil fällen würde, würden 2, 3, vielleicht 4 Jahre vergehen. Das würde also in diesem Fall bei dieser Wahl ohnehin überhaupt nicht helfen. Aber es gibt Argumente, die dafür sprechen. Und das sind die Argumente, die ja auch dazu geführt haben, dass das Landesverfassungsschutzamt in Thüringen oder auch in Sachsen-Anhalt gesagt hat, ja, wir stufen euch als gesicherte rechtsextremistisch ein, weil wir geschaut haben, wie argumentiert ihr? Ihr seid gegen die Demokratie, gegen die Menschenrechte. Insofern wäre das ein Verfahren. Die Angst ist aber sehr groß, dass, wenn man verliert, man wirklich den Stempel drauf gedrückt hat, jawohl, das ist eine absolut verfassungskonforme Partei. Mhm.
Danke für diesen kurzen Exkurs. Wir gehen wieder zurück nach Sachsen-Anhalt. Das BSW könnte der AfD zur Macht verhelfen, aber ist das realistisch?
Ja.
Ja?
Also, das Wichtige ist beim BSW in Sachsen-Anhalt, erstmal muss die 5%-Hürde genommen werden. Das ist momentan wirklich überhaupt nicht sicher. Und das BSW versucht das, indem es so eine Argumentation aufgreift von Sarah Wagenknecht, übrigens nicht Parteichefin, sondern sie ist die Chefin der Grundwertekommission. Die Parteichefs sind eher unbekannt, nicht bei BSW-Mitglieder zumindest, aber Sarah Wagenknecht argumentiert, lass uns doch was ganz anderes versuchen. Und zwar folgendes, wir wollen gar nicht wieder mit den Parteigrenzen und Ministerpräsidenten, der die Mehrheit hat oder so. Wir machen eine sogenannte Expertenregierung. Und das bedeutet, der zukünftige Ministerpräsident, das wird eine anerkannte öffentliche Persönlichkeit, idealerweise aus Sachsen-Anhalt. Und der wird dann mit einer Minderheit regieren und sich von Entscheidung zu Entscheidung die Mehrheit suchen. Diese Expertenregierung oder Kompetenzkabinett hat Sarah Wagenknecht das mal genannt. Das würden wir unterstützen und mit unserem 5%-Anteil im Landtag könnten wir das womöglich auch. Wenn das aber nicht klappen sollte, es wird ja 3 Wahlgänge geben. Im letzten Wahlgang hat Sarah Wagenknecht gesagt, wir würden uns enthalten, auch wenn der AfD-Spitzenkandidat Siegmund antritt. Und dann würde er mit der einfachen Mehrheit der Mitglieder Ministerpräsident werden können.
Na gut, das ist aber eine Idee einfach, die sie hatte mit dem überparteilichen Ministerpräsidenten. Geht das einfach so?
Natürlich geht das. Und es ist auch gar nicht so ganz unwahrscheinlich, dass wir in einer solchen Lage sind. Wenn wir nochmal an die Szenarien denken, dann ist ja das Szenario, dass die AfD, wenn die AfD nicht die absolute Mehrheit erreicht, dann steht man vor der Frage, wie bildet man jetzt eine Regierung? Und dann müssten sich alle anderen Parteien, die im Landtag sind, dann zusammentun. Und da hat die CDU insbesondere ein Problem mit der Linken. Mhm. Denn das ist eigentlich aus CDU-Sicht nicht vorstellbar, mit der Linken eine Koalition zu vereinbaren. Also müsste man womöglich mit wechselnden Mehrheiten regieren. Und warum muss das ein Ministerpräsident dann von der CDU sein? Also es ist nicht ausgeschlossen, dass das jemand ganz anderes ist. Natürlich würde die CDU versuchen, das für sich zu reklamieren. Aber es dürfte eine sehr schwierige Regierungsbildung sein in diesem Fall.
Im konkreten Fall hinge das tatsächlich von der AfD ab, denn die wäre ja die mit Abstand stärkste Fraktion und müsste sagen, jawohl, sind wir dabei, gar nicht Ulrich Siegmund, unser Kandidat, sondern irgendjemand soll das machen aus unserem Land. Wenn man die BSW-Politiker fragt, sag doch mal irgendeinen Namen, irgendeine Person, wer könnte das denn jetzt wohl sein? Welcher Mensch in Sachsen-Anhalt oder aus dem Osten oder überhaupt welcher deutsche Staatsbürger könnte denn da in Frage kommen, dann nennen sie keinen Namen mit dem Argument, dann wäre der verbrannt. Okay, ich habe bis heute keinen Namen gehört. Und dann müsste man eben eine Mehrheit für den finden. Das heißt, die Mehrheit BSW, AfD, womöglich auch von einer anderen Partei, müsste dann sagen, okay, aber dann müsste sich dieser Ministerpräsident eine Regierung zusammenbauen und dann müsste die eben mit den Schwierigkeiten, die man so hat, ohne wirklich klare Parteizugehörigkeiten zu haben, Mehrheiten suchen. Das wäre sicherlich interessant, wäre nicht ganz einfach, aber es fehlt erstens, wie gesagt, die 5% für das BSW und zweitens, dass die anderen sagen, okay, lass es uns versuchen. Und danach sieht es zurzeit nicht aus.
Haben denn das BSW und die AfD Gemeinsamkeiten?
Ja. Das gibt da schon Gemeinsamkeiten, auch wenn sich ja das BSW aus der Linken abgespaltet hat. Im Jahr 24, da gibt es ja immer diese Hufeisentheorie, man trifft sich dann, obwohl man politisch völlig anders unterwegs ist bei bestimmten Themen. Das ist einmal so dieses Elitenbashing, die Regierung, die da oben, das, was die da machen, das ist absolut nicht akzeptabel. Europapolitik, was man jetzt sehen kann, zum Beispiel im Wahlkampf Friedenspolitik, also keine Gelder mehr zur Unterstützung der Ukraine. Auch bei der Migrationspolitik ist das BSW ähnlich kritisch wie die AfD eingestellt und will da einen härteren Kurs haben, obwohl man eben dann auch aus dem BSW hört, aber natürlich, was so eure Ideologie angeht, damit haben wir gar nichts zu tun und euch direkt unterstützen, zusammengehen, das wollen wir nicht, das werden wir nicht machen. Aber man trifft sich eben bei einigen Themen.
Jetzt haben wir viel Sarah Wagenknecht gehört, über das BSW gesprochen, aber was sagt denn eigentlich die AfD dazu? Jetzt in diesem Fall Ulrich Siegmund, das ist der Spitzenkandidat.
Wie soll ich denn ohne eine Mehrheit im Parlament eine vernünftige Regierung hier über 5 Jahre gewährleisten? Insbesondere die erste AfD-geführte Regierung. Das muss stabil sein. Ich muss mich auf eine stabile Mannschaft auch in Krisenzeiten verlassen können. Und dazu brauche ich die absolute Mehrheit.
Okay, heißt jetzt Thema erledigt oder was?
Naja, was soll er sagen im Wahlkampf? Natürlich will er eine absolute Mehrheit erreichen, weil er dann durchregieren könnte. Das ist nicht sicher, dass das klappt. Aber seine Hoffnung ist, dass in den letzten Wochen eben noch viele Menschen sich dann doch entscheiden, ihn zu wählen. Er bräuchte sicherlich noch mehr Prozentpunkte, als die Umfragen gerade hergeben.
Okay, aus Sachsen-Anhalt von der AfD, nein danke. Gleichzeitig aber kommt aus Thüringen ein Angebot an Wagenknecht und das vom AfD-Chef Björn Höcke.
Sehr geehrte Frau Wagenknecht, Sie kommentieren durchaus des Öfteren klug das Zeitgeschehen. Sie reden viel von der Seitenlinie, wenn man so will. Schreiten Sie doch mal zur Tat. Übernehmen Sie staatspolitische Verantwortung. Und beweisen Sie den Thüringern, beweisen Sie den Sachsen-Anhaltern, dass das BSW doch keine Kartellpartei ist. Werden Sie Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen. Ich reiche Ihnen die Hand.
Höcke reicht Wagenknecht die Hand. Jetzt sind wir also in Thüringen, das müssen wir einmal ganz kurz erklären. Warum sollte denn Wagenknecht da Ministerpräsidentin werden?
Ja, das ist jetzt ein bisschen über Bande gespielt, aber sicher sehr geschickt von Björn Höcke, der da auch einen Gedanken von Sarah Wagenknecht aufgreift. In Thüringen gibt es einen Ministerpräsidenten der CDU, der regiert da mit der SPD und dem BSW. Und er hat eine Doktorarbeit geschrieben, und zwar 2008, ich habe es mir aufgeschrieben, der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf George W. Bush gegen John Kerry. Und das ist ihm dann 2008 auch verliehen worden, die Doktorwürde. Mhm. Dann gab es eine Anzeige, und zwar habe er plagiiert, das ist geprüft worden. Und die TU Chemnitz hat gesagt, ja, in der Tat, wir erkennen dir den Doktortitel ab. Er hat sich dagegen gestellt, das ist aber von der TU Chemnitz dann noch einmal bekräftigt worden. Die haben gesagt, ja, wir stehen dazu. Jetzt läuft gerade wieder eine Klage, und zwar vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz. Es ist also offen, ob er den Doktortitel abgeben muss oder nicht. Aber das Problem ist, dass es in der Vergangenheit öfter Politiker, Politikerinnen gegeben hat, denen wurde wegen so einer Aberkennung, weil sie da betrogen haben, ihr Job letztlich genommen. Sie mussten zurücktreten. Und das sagen jetzt Björn Höcke und das sagt auch Sarah Wagenknecht. Wenn man ehrlich sein will, wenn man glaubwürdig sein will, dann kann doch dieser Mario Vogt von der CDU nicht weiter Ministerpräsident bleiben. Und da muss doch auch das BSW, das ja dort in Thüringen mit der CDU, wie gesagt, mitregiert, da raus. Und man muss sofort jemanden da als neuen Ministerpräsidenten wählen. Und da hat dann Björn Höcke Sarah Wagenknecht eleganterweise vorgeschlagen. Ein, muss man sagen, tatsächlich vergiftetes Angebot, aber das geht darauf zurück, dass Sarah Wagenknecht ja vor einigen Wochen, ungefähr vor 2 Monaten, von sich aus angeboten hat, ich würde gerne mal mit Alice Weidel, der AfD-Chefin, reden, irgendwo auf dem Marktplatz in Magdeburg in Schwerin, kommentiert oder moderiert von jemandem, der unparteiisch ist, und dann können wir mal unsere Gedanken austauschen. Das hat jetzt Björn Höcke aufgegriffen.
Jetzt hat ja passenderweise Wagenknecht auch darauf reagiert und hat ein Video gemacht. Wir hören mal rein.
Hallo, Herr Höcke. Sie haben mir vor einigen Tagen ein Angebot gemacht. Nun zugegeben, das war ein bisschen tricky, weil Sie ja wissen, dass ich aufgrund der speziellen Situation im Thüringer BSW im Landtag gar keine Mehrheit hätte. Nur, Herr Höcke, wir reden gerade viel übereinander. Warum reden wir eigentlich nicht mal miteinander? Dann lassen Sie uns über politische Verantwortung reden. Herr Höcke, fassen Sie sich ein Herz. Gerade Sie, der Sie so viel Wert auf Männlichkeit legen, wollen doch sicher nicht als Feigling dastehen.
Ich finde das irgendwie alles so ein bisschen albern, diese Ansprechhaltung, so pathetisch.
irgendwie hat es so ein bisschen was ganz komisch Flirtiges, was ich irgendwie ein bisschen absurd finde. Was soll das alles?
Ich hätte es jetzt theatralisch genannt. Ne? Man merkt, es ist so einstudiert, es ist gescriptet, sie hat sich darauf vorbereitet, das ist nicht sehr spontan, aber so ist Sarah Wagenknecht. Mhm. In der Sache ist es aber so, dass man sagen muss, ihr eigener Landesverband in Thüringen, mit dem kann Sarah Wagenknecht herzlich wenig anfangen. Das ist ein großes Problem. Deswegen sagt sie auch, das ist doch ein Angebot, Herr Höcke, das ist tricky, das kann ich doch gar nicht annehmen. Aber warum macht sie das, hast du gefragt. Mhm. Und ich denke, die Antwort heißt 5% in Sachsen-Anhalt. Das steht für sie auf dem Spiel, nachdem sie äußerst knapp bei der Bundestagswahl gescheitert ist. Wenn das auch wieder äußerst knapp nicht funktionieren sollte in Sachsen-Anhalt, das ist das Bundesland, wo das BSW die mit Abstand größte Unterstützung in allen Bundesländern bei der Wählerschaft gefunden hat. Wenn das schief geht, dann ist die Zukunft einigermaßen düster für das BSW und dann nutzt man Aufmerksamkeit, die man bekommen kann. Und schon wenn man darüber redet, Björn Höcke trifft Sarah Wagenknecht auf dem Marktplatz und die reden mal über Dinge, dann hat sie natürlich wahnsinnig viel Presse.
Jetzt gab es ja heute eine Sitzung der Thüringer BSW-Fraktion. Was kam daraus, Frank?
Sarah Wagenknecht hat gefordert von ihrem Landesverband und hat gefordert von ihrer Landtagsfraktion in Thüringen, verlasst die Regierung, stimmt gegen Mario Vogt, den Ministerpräsidenten. Und die haben das sehr ausgiebig diskutiert und haben sich aber entschieden, nein, unsere Minister bleiben in der Thüringer Landesregierung. Wir lehnen das von Sarah Wagenknecht Geforderte ab. Das wird es also so nicht geben. Und das heißt, da bleibt ein offener, schwieriger Konflikt zwischen dem Landesverband des BSW in Thüringen und der Partei im Bund, also dem Bundesvorstand und Sarah Wagenknecht und den eigentlichen Parteichefs, um mal ihre Namen zu nennen, Amira Mohamed Ali und Fabio Di Masi.
So, jetzt wollen wir aber nicht nur über die AfD und das BSW reden, sondern auch über die anderen Parteien. Es kommt auf Grüne und SPD an. Erklärt mal bitte, warum.
Ja, das liegt nochmal daran, ob sie es in den Landtag schaffen oder nicht. Die SPD liegt nach letzten Umfragen da noch ein bisschen positiv von der 5%-Hürde entfernt. Aber der Bundestrend ist nicht gut für die Partei, deswegen auch da ist nichts sicher.
Jetzt haben es ja gerade diese Parteien gar nicht so einfach. Die Grünen werden als sehr westdeutsch wahrgenommen. Man kann schon sagen, auf die wartet jetzt vor Ort niemand. Der Parteichef, das ist Felix Banaschak, der kommt aus Duisburg. Und ausgerechnet, der macht jetzt eine Reise durch den Osten. Und zwar mit einem Angebot.
Du willst einfach mal abends nach dem Feiern noch nach Hause ins Dorf kommen oder am nächsten Tag von dort aus in die nächste Stadt zum Arbeiten? Dann habe ich was für dich. Melde dich jetzt an für eine Fahrt im Taxi Banaschak. Ich hol dich ab und auf der Fahrt sprechen wir über alles, was dich umtreibt, was du dir für deine Heimat wünschst und was wir tun können, um deinen Alltag zu verbessern.
So, das ist jetzt wieder eine ganz andere Ansprechhaltung als alles, was wir vorher gehört haben. Demian, du warst gerade in Sachsen-Anhalt. Bist du mit dem Taxi gefahren?
Ich bin nicht mitgefahren, aber ich habe es dort gesehen. Ich habe Felix Banaschak begleitet an einem Abend auf einer Veranstaltung, die hieß Bier mit Banaschak in einem Biergarten, in einem wirklich sehr schönen kleinen Städtchen. Burg, bei Magdeburg liegt das. Und in Burg gibt es so einen Biergarten, der hat gar nicht immer offen. Aber der wurde geöffnet an diesem Abend für seine kleine Wahlkampfveranstaltung. Und es waren aber nur etwa 25 Leute da. Und davon auch noch einige Grünen-Mitglieder. Also Resonanz sieht anders aus. 23.000 Menschen leben eigentlich in dieser Stadt und den Gemeinden, die dazugehören. Aber das Interesse für Felix Banaschak war nicht groß.
Okay, Bierburg, Banaschak und nur ein paar Leute, die da sind. Damit kann man ja ein bisschen rechnen. Ne? Damit haben die wahrscheinlich auch gerechnet. Warum macht Felix Banaschak das trotzdem?
Na, er hat eine Ostoffensive gestartet, schon vor einiger Zeit. Felix Banaschak hat etwa ein Regionalbüro eröffnet in Brandenburg an der Havel, ist dort nach eigener Angabe relativ häufig. Er macht jetzt eine Tour durch Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, genauso die andere Grünen-Parteichefin Franziska Brandner. Beide sind viel unterwegs. Allerdings gibt es ja das Klischee der Grünen, du hast es angesprochen, als eine städtische Partei, als eine westdeutsche Partei. Beide Parteichefs sind aus dem Westen Deutschlands. Mhm. Beide leben letztlich auch zum großen Teil in Berlin. Und jetzt kommt da ein Berliner Kennzeichen, ein Berliner E-Taxi an bei Menschen auf dem Land, die sich schon lange nicht mehr abgeholt fühlen. Und deswegen habe ich da schon meine Skepsis, ob das richtig gut ankommt. Denn viele haben den Eindruck, dass die Parteien trotzdem nur kommen, wenn eigentlich Wahlkampf ist und ansonsten viel zu wenig vor Ort sind. Ich habe dort auch mit den Kreisvorsitzenden Jerichower Land, heißt es dort, der Grünen gesprochen, die auch schon vor Jahren Wahlkampf gemacht haben. Die sind aber ganz wenige und haben einfach nicht die Manpower, um jetzt groß Wahlkampf zu machen. Und sie haben auch ein sehr Interessantes erzählt, was sich verändert hat bei der Wahrnehmung der Grünen, dass sie also gar nicht mehr ganz so viel Hass erleben wie vor ein, zwei Jahren. Das sagt auch die Grünen Parteispitze in Berlin. Man erlebe jetzt weniger Hass, sondern in Sachsen-Anhalt, so zumindest die Auskunft der Kreisvorsitzenden, hat sich der Hass mehr in Überlegenheit gewandelt von Seiten der AfD-Anhänger, weil eben die Umfrageergebnisse so gut sind für die AfD.
Also weil die Grünen gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, wie sie es mal vor einigen Jahren vielleicht noch getan haben?
Naja, sie haben in Sachsen-Anhalt nie eine besonders große Rolle gespielt, aber bundespolitisch haben sie ja eine größere Rolle gespielt, als sie in der Regierung waren und als sie groß auch große Erfolge hatten im Zuge der Klimaproteste. Ja. Das hat sich sehr jetzt verändert.
Mhm. Ob diese Taxi-Aktion jetzt hilft, dass die Grünen da besser ankommen, dazu hat Felix Banaschak auch selber eine Meinung und auch eine sehr klare.
Nein, diese Aktion alleine wird uns nicht in den Landtag bringen. Ich glaube, dass die Kombination aus der unterschiedlichen Formaten, die wir jetzt in diesem Wahlkampf machen, also Abende, wo man zusammenkommen kann, an den Haustüren klingeln, im Netz unterwegs sein, Brockenwanderungen organisieren, dass das in der Summe am Ende die entscheidenden Stimmen bringen wird.
Aus Sicht der Grünen ist man auf dem Aufwärtstrend. Also Banaschak verweist immer darauf, dass die Grünen in Umfragen am Anfang des Jahres noch bei etwa 3% lagen, jetzt bei 5% sind. Aber das ist eine total wackelige Nummer. Das ist gar nicht gesagt, dass das so bleibt. Und jede Umfrage kann was wieder verändern. Also das wird sehr eng für die Grünen.
Und irgendwas muss man ja auch machen, ne? Also ich verstehe das schon. Ich finde das auch, dass man sich da jetzt nicht so drüber lustig machen sollte. Was sagen denn die Leute? Wie kam das denn da an bei den wenigen, die da waren?
Ja, das waren ja überwiegend Menschen, die sympathisieren mit den Grünen. Also da war die evangelische Pfarrerin, die sagt, hier, wir müssen über Telefonseelsorge sprechen. Da war jemand, der sich für Klima interessiert und deswegen da war, um mit Banaschak mal zu sprechen. Ich würde sagen, von potenziellen Wählern vielleicht eine Jungwählerin, die eine Frage gestellt hat, die von Banaschak wissen wollte, warum sollte ich denn jetzt die Grünen wählen und nicht noch weiter links, wo ich mehr Versprechen bekomme, was sozialen Ausgleich angeht. Also für sie ging es ganz klar um die Frage, die Linke zu wählen oder die Grünen. Aber diese Aktion, wo ich da war in Burg mit den 25 anwesenden Leuten, die hat den Grünen, würde ich sagen, keine einzige Stimme. Vielleicht eine Stimme von dieser jungen Frau, aber ansonsten wenig bewirkt.
Frank, du als jemand, der selber aus dem Osten kommt, findest du das klug, dass da einer aus dem Westen in den Osten gefahren kommt und da ja was verändern möchte?
Naja, das Problem dieses Einschwebens ist natürlich einfach ein Problem. Ne? Das hat ihm ja schon gesagt, das Gefühl, jetzt kommt ihr mal vorbei, ihr wollt hier unsere Stimmen und dann seid ihr wieder weg, aber die Probleme werden nicht wirklich adressiert. Und das ist sicherlich ein Grundproblem, nicht nur für die Grünen, dass sie viel weniger verwurzelt sind. Da ist die AfD viel präsenter in der Fläche, in diesem Flächenland Sachsen-Anhalt. Ja, mit dem Taxi fahren übers Land. Ich finde es ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist gar kein Ost-West-Problem, sondern ich glaube, das Taxi ist tatsächlich eher so etwas, was man in der Stadt nutzt und nicht dann, wenn man 40, 50 Kilometer zur nächsten Stadt zurücklegen muss. Also es geht vielleicht ein kleines bisschen an der Lebenswirklichkeit vieler der Leute vorbei, die man ja unbedingt auch als Grüne erreichen muss. Wie gesagt, 50.000 Menschen ungefähr muss man finden, 5%. Das klingt nicht viel, aber Sachsen-Anhalt ist mit... Naja, da werden gut 1 Million Menschen wählen, ist kein riesengroßes Bundesland.
Das war auch mein Gedanke, dass das Taxi doch sehr elitär städtisch ist. Ich habe Banaschak danach gefragt, er argumentiert dann wieder, ja gerade auf dem Land bräuchte man doch ein Taxi, müsse sich dann mal zusammentun, um von der Disco nach Hause zu fahren. Da weiß ich allerdings nicht, ob er im Blick hat, wie klamm doch die Kassen der Menschen mittlerweile sind. Mhm. Viele sind sehr verunsichert, was die wirtschaftliche Lage angeht, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern grundsätzlich in Deutschland. Und das spielt eine sehr große Rolle.
Aber es ist schwer vorstellbar, dass jetzt Banaschak zum Beispiel mit dem Rufbus fährt oder so. Aber das wäre auch mal eine Idee gewesen, irgendwie ein anderes Mittel zu nutzen, was doch ein bisschen verbreiteter ist, wenn es gut läuft.
Also ist er insgesamt wahrscheinlich da auch nicht so nah an der Realität der Menschen dran gewesen, oder? Was wahrscheinlich jetzt auch nicht dazu hilft, dass man sich von ihm ernster genommen fühlt, kann ich mir vorstellen.
Also er war sehr engagiert bei der Sache, er hat sich Zeit genommen, er war 2,5 Stunden auf diesem Termin, also das war kein schneller Termin, wo er mal eingeflogen kam für 5 Minuten, um nette Fotos zu machen. Deswegen, ich würde ihm nie ungenügendes Engagement jetzt unterstellen, die Grünen haben sich da schon ihre Gedanken gemacht. Aber wenn man sich die große Masse der Bevölkerung anschaut, glaube ich, gehen die Ideen der Grünen relativ weit an dem vorbei, was die Menschen sich gerade wünschen. Und was die Grünen auch klar machen, das hört man zumindest aus den Äußerungen immer wieder heraus, dass sie sich gar nicht jetzt an die Menschen richten, die sowieso vorhaben, AfD zu wählen, denn das wäre nicht zielführend. Das Ziel der Grünen ist, diejenigen, die sich sowieso schon vorstellen könnten, rein theoretisch grün zu wählen, die dazu zu bekommen, dass sie wirklich ihre Stimme abgeben. Das ist das Entscheidende, weil die komplett andere politische Richtung, die wird man sowieso jetzt so kurz vor der Wahl nicht umstimmen können.
Und da ist noch ein Punkt. Es geht natürlich auch um die wenigen, die mit dem Taxi gefahren sind. Aber ich vermute mal, das Social Media Team war dabei. Es geht ja auch um die Bilder, die dann letztlich ins Netz gestellt werden und die Anhängerschaft erreichen. Schaut her, er ist unterwegs, er ist im Gespräch, wir sind da, ihr könnt auf uns rechnen und wir sind auch in Sachsen-Anhalt.
Warum es die Grünen in Sachsen-Anhalt schwer haben, ich finde, das kann man einigermaßen noch so verstehen, aber warum hat es denn die SPD so schwer? Darüber müssen wir auch sprechen. Die haben ja in Sachsen-Anhalt sogar mal den Ministerpräsidenten gestellt.
Ja, die SPD hat es ohnehin überall schwer im Moment. Die SPD hat ein strukturelles Problem, weil der Eindruck seit, ich würde sagen, fast 10 Jahren sich immer weiter verfestigt hat, dass sich die SPD mehr für Rentner und Bürgergeldempfänger einsetzt als für ihre eigentliche Kernklientel, mit der sie mal zu einer echten Volkspartei geworden ist, nämlich die Arbeitnehmer, die Arbeiter in den Fabriken. Und die Menschen, die ehrlich arbeiten, haben zunehmend den Eindruck, die SPD setzt sich für uns eigentlich nicht mehr ein. Denn da müsste es darum gehen, dass man beispielsweise mehr Geld übrig hat am Ende, wenn man arbeitet, mehr Netto vom Brutto, wie es immer so schön heißt. Und die Diskussionen, die die Parteispitze führt, beziehen sich doch zu einem erheblichen Teil auf Rente und zumindest zeitweise auch dieses Jahr auf das Thema Bürgergeld und die nachfolgende Grundsicherung. Also das ist ein strukturelles Problem, was sich durchgesetzt hat über sehr viele Jahre. Ich erinnere mich, dass ich noch vor 10 Jahren damals in Gelsenkirchen eine Berichterstattung gemacht habe, wo auch schon dieser Eindruck entstand und die Menschen immer mehr AfD gewählt haben. Denn das ist das Phänomen, was auch dazu beiträgt, dass die AfD so eine Stärke hat, dass Arbeiter immer mehr die AfD als ihre Partei wahrnehmen und nicht mehr die SPD. Und interessant ist für mich und immer auch noch mit Erstaunen zu sehen, dass in der Parteizentrale der SPD in Berlin bisher kein Umdenken in nennenswertem Ausmaß stattgefunden hat, sondern man den Eindruck zulässt, dass sich die Parteispitze in vielen Fragen doch recht weit von den Bürgern entfernt hat.
Jetzt ist es ja sogar möglich, dass sie aus dem Landtag fliegen. Das hat es noch nie gegeben. Was würde das für die SPD bedeuten?
Also wir sind noch nicht an der Stelle und momentan sieht es ja so aus, als wenn die SPD die 5%-Hürde überwinden kann. Und da muss man sich schon mal sagen, wow, in welchen Zeiten leben wir, dass die SPD, die älteste Partei, um die 5% bangen muss. Aber natürlich wird, wenn man eine Politik so an den Leuten vorbei macht in Sachsen-Anhalt oder das zumindest dort so ankommt, auch in Berlin diskutieren müssen, wie geht das Ganze denn weiter? Und das wird nach dem 6. September eine sehr heftige Debatte. Nicht nur um den Kurs geben, sondern auch um das Spitzenpersonal. Sind wir da gut aufgestellt? Was müssen wir anders machen? Womöglich auch, ist das jetzt momentan die Regierungskoalition, in der wir eine Zukunft haben, oder müssen wir sogar darüber nachdenken? Aber all das wirklich mit dem wichtigen Punkt, das wäre, wenn die SPD es nicht schaffen würde.
Wir können vielleicht diesen einen Blick in die Bundespolitik machen, denn das halte ich für sehr entscheidend. Wir haben ja eine Regierungskoalition, wo die Anhänger beider Parteien an der Basis höchst unzufrieden sind mit dem, was ihre Regierung macht. Mhm. Die SPD, weil die SPD-Anhänger den Eindruck haben, die Partei macht überhaupt nicht die Politik für die kleinen Leute, die sie eigentlich tun müsste. Und die Unionsanhänger, die tendenziell wirtschaftsfreundlich sind, sagen, die Reformen, die die CDU versprochen hat im Wahlkampf, die macht sie jetzt nur halbherzig. Und Teile hier in Berlin, die schieben es dann auf die SPD. Das heißt, wir sehen, beide Parteien stehen von ihrer Basis her massiv unter Druck. Und das können wir uns dann vorstellen, vielleicht noch nicht nach der Sachsen-Anhalt-Wahl, weil es folgen ja noch einige Wochen später zwei weitere Landtagswahlen in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Aber spätestens dann rechne ich zumindest mit sehr großen Diskussionen auch auf Bundesebene, sowohl bei der Union als auch bei der SPD, natürlich abhängig davon, wie schlecht die Ergebnisse am Ende tatsächlich sind.
Über das Thema Rente müssen wir auch in dieser Folge sprechen. Rente mit 63. Es gab eine Rentenkommission und die schlägt vor, dass es diese Rente nicht mehr geben soll, ohne Abschläge. Sven Schulze, der CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sagt jetzt, das geht so nicht, obwohl er die Rentenkommission erst gelobt hat. Jetzt klingt er so.
Wer 45 Jahre hier eingezahlt hat, das muss gerade bei den Menschen hier in Ostdeutschland auch honoriert werden. Und deswegen setze ich mich für die Menschen ja ein, auch gern mit Gegenwind aus Berlin. Aber meine Aufgabe ist es nicht, Berlin zu gefallen. Meine Aufgabe ist es, sich für die Themen der Menschen einzusetzen, auch bei der Rente.
Frank, warum ist das so ein großes Thema im Osten?
Wieder interessant, dass sich da ein CDU-Politiker absetzt von der Bundespolitik und der letztlicher eigenen Regierung. Es waren drei Ostministerpräsidenten, aber Sven Schulze in Sachsen-Anhalt hat das Thema eben ganz nach oben gezogen. Und das ganz offensichtlich, weil er gemerkt hat, diese Rente mit 63, das ist ein extrem wichtiges und sensibles Thema. Übrigens, wenn man durch Sachsen-Anhalt fährt, dann sieht man zum Beispiel vom BSW Plakate K.O. für Rentenkürzer. Ja, das ist so eines der am meisten verbreiteten von der vom BSW, wenn ich es richtig gesehen habe, aber das ist nur ein Eindruck von mir. Das Entscheidende ist, im Osten nehmen noch mehr Menschen nach 45 Beitragsjahren, die sie in die Rentenkasse gezahlt haben, diese sogenannte Rente mit 63, die man bekommt inzwischen ab 64,5, in Anspruch. Und das ist deshalb so, weil einerseits mehr Menschen als im Westen 45 Beitragsjahre zusammenbekommen. Die haben früher angefangen zu arbeiten. Mehr Frauen. In der DDR haben traditionell mehr Frauen gearbeitet, als es im Westen war. Und es gab da weniger Brüche in der Arbeitsbiografie. Also Brüche im Sinne von, du hast mal längere Zeit nicht gearbeitet oder das gewechselt. Also da lohnt es sich eher. Und das zeigt die Statistik, 33% der Älteren nehmen diese Rente mit 63 im Osten in Anspruch, 33%. Im Westen sind es doch auffällig weniger, nämlich nur 28. Also ein wichtiges Thema. Und da ist dann natürlich das Gefühl, hier wird mir etwas weggenommen, etwas, das kommt wahnsinnig schlecht an. Und da hat letztlich der CDU-Ministerpräsident eine Art Notbremse gezogen mit seinen Amtskollegen und gesagt, geht nicht, müssen wir stoppen, muss irgendwas passieren. Wichtig, wir reden hier über ein Vorhaben, das es letztlich noch gar nicht gibt. Die Rentenkommission hat diese Idee vorgeschlagen. Jetzt aber muss erstmal das Gesetz geschrieben werden. Das muss in den Bundestag verabschiedet werden. Und da mahnen eben diese Politiker, wie der CDU-Ministerpräsident denkt an den Osten und fasst die Rente mit 63 nicht an. Gegenargument, das noch ganz kurz von der Rentenkommission. Wenn man damit anfängt, dann werden viele andere dieser 33 Vorschläge, die wir gemacht haben, von anderen Interessengruppen angefasst. Dann räumen die das ab und dann fällt das ganze Ding auseinander. Also auch das wird ein interessanter Herbst.
Anfang September wählt Sachsen-Anhalt dann zwei Wochen später, dem hier, du hast es gerade auch gesagt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Jetzt hört man immer wieder, die Wahlen sind ja schon gelaufen. Glaubt ihr das auch oder bewegt sich da noch was?
Wer sagt, die Wahlen sind schon gelaufen?
Hört man immer wieder. Du sagst aber, nee, da kann sich noch was verändern, ne?
Alle Wahlen sind sehr spannend.
Nein, genau so ist es. Also die Wahl, die ist absolut spannend. Und es gibt ja sogar zwei gegenläufige Effekte. Das gibt ja diesen Bandwagon-Effekt, wo man sagt, jawohl, man schließt sich immer der Mehrheit an, spricht für die AfD. Gibt aber auch diesen Underdog-Effekt, wenn man da zu viel auf diesen einen setzt, von dem zu viel hört und die anderen tun einem fast schon leid. Oder man glaubt, wenn ich denen helfe, dann ist das vielleicht eine gute Sache. Dann pusht das vielleicht die kleineren Parteien, weil man diese Notwendigkeit erkennt. Also da ist überhaupt noch nichts gelaufen, sehen wir auch daran, dass Sachsen-Anhalt zurzeit nicht nur von uns, sondern auch von Politikern, auch Spitzenpolitikern, doch recht engmaschig bereist wird um noch von jeweils der eigenen Politik zu überzeugen und auch zu zeigen, ey, ihr seid wichtig für uns, auch wenn ihr uns das nicht glaubt.
Jetzt wird auch noch viel diskutiert über den Spiegel. Darüber werden wir auch noch sprechen. Die Kollegen haben da eine Titelgeschichte über Ulrich Siegmund geschrieben. Der AfD-Spitzenkandidat ist da auf der Titelseite mit der Überschrift »Der gefährlichste Mann Deutschlands«. Was habt ihr gedacht, als ihr das gesehen habt, Demian?
Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel gedacht habe, aber ich habe mit sehr großem Interesse verfolgt, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat. Nämlich der Spitzenkandidat der AfD, Ulrich Siegmund, hat diesen Spiegeltitel zu eigenen PR-Zwecken genommen und signiert. Und was auch damit zusammenfällt an diesem Wochenende, ist ein sehr ausführliches, in Anführungszeichen, Interview, vielleicht eher Gespräch, was er auf einem Kanal gegeben hat, der durchaus der AfD sehr nahe steht. Und dieses Interview hat dort bereits ein Millionenpublikum erreicht. Ich glaube, das sind so zwei Elemente, die in einem Wahlkampf, wie wir ihn gerade haben, womöglich am Ende eine Rolle spielen können, weil die AfD es deutlich besser schafft als die anderen Parteien, ein Publikum in den sozialen Netzwerken zu erreichen, weil sie eine viel größere Reichweite sich über die Jahre aufgebaut haben und weil ihre sehr zugespitzten, vielleicht manchmal auch zu zugespitzten Inhalte von den Algorithmen noch weiter gepusht werden. Das ist etwas, was, glaube ich, sich sehr unterscheidet zu Wahlkämpfen von vor vielleicht 5 oder 10 Jahren. Auch weil sich die Art und Weise, wie die Menschen sich informieren, sehr geändert hat. Bei denjenigen bis 50 beispielsweise informieren sich genauso viele Menschen über lineare Fernsehsendungen wie über YouTube und Co. Und das hat eben eine große Auswirkung auch auf das, was die Menschen wahrnehmen und wen sie wahrnehmen. Und dieses Gespräch beispielsweise, das ist nicht besonders kritisch geführt worden. Also das sind, es war im Prinzip eine Art Präsentationsfläche für den AfD-Spitzenkandidaten.
Was die Spiegelüberschrift angeht, der gefährlichste Mann Deutschlands. Ich denke, einerseits ist das eine Überschrift, die ist natürlich genauso wie eine Überschrift zu sein hat oder ein Titel zu sein hat. Ne? Es macht neugierig, es enthält den Kern, es ist konkret, es ist spannend und im besten Fall kauft man sich dann womöglich die Zeitung oder liest sie online, blättert sie auf und liest sich eine durchaus sehr lesenswerte Geschichte durch über den AfD-Spitzenkandidaten Siegmund und wer so hinter ihm steht und ihn womöglich da auch motiviert. Auf der anderen Seite, und das erleben wir auch häufiger bei Parteien, die nicht so agieren, wie man es sich wünscht, hat hier auch der Spiegel wieder mal der AfD eine Steilvorlage hingelegt. Oder, das Bild hört man ja häufiger, leider in vergangener Zeit, leider, wenn man dem kritisch gegenübersteht, da ist wieder mal der AfD so ein Elfmeter hingelegt worden, da erscheint ein Titel und man tritt einfach dann dagegen in Gestalt von Ulrich Siegmund und kauft sich das und signiert das und vielleicht hätte man das einpreisen und sich auch denken können und eine andere Überschrift finden können. Ja, das ist so ein bisschen so das Ambivalente, das Unentschiedene. Ne? Also eine Überschrift, die ich da setze, die wird in einem sehr polarisierten Wahlkampf natürlich wahrgenommen und genutzt. Und dann müssen sich die Blattmacher eben fragen, trotzdem richtig oder nicht. Aber die Frage geht natürlich an die.
Vielen Dank an euch beide, dass ihr hier wart in diesem Podcast. Wir sind in einer Woche natürlich wieder da. Auch da wird es um die AfD gehen. Dann sprechen wir über das ARD-Sommerinterview mit dem Parteichef Tino Chrupalla, das ihr am Sonntag in der ARD um 18 Uhr gucken könnt. Frank, Demian, danke, dass ihr da wart.
Gerne, danke.
Und euch möchte ich gerne noch was empfehlen, wenn ihr noch weiterhören möchtet. Ein Hörspieltipp für einen Ausflug ins Berlin der goldenen 20er Jahre. Das Babylon der Moderne. Ein Dschungel aus Betrug, Gier, Korruption und Gewalt. Und mittendrin Kommissar Gereon Rath und die angehende Kommissarin Charlotte Richter. Das Hörspiel zu Babylon Berlin nach der Romanreihe von Volker Kutscher geht in die 4. Staffel. Haus Vaterland und alle vorherigen Hörspielstaffeln ab jetzt bei ARD Sounds. Genauso wie der Berlin-Code natürlich. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Helikaya. Bis nächste Woche.